Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Pflaster mit Sensoren sollen künftig die Vitalfunktionen eines Patienten überwachen. Aufkleben, messen, entfernen und dann in den Müll. Tolle Idee. Wären da nicht die kostspieligen Materialien, die aufwendige Fertigung und letztlich die Frage der richtigen Entsorgung? US-Forscher arbeiten an einer einfachen Alternative.
Wir nehmen Papier und einen Bleistift und damit können wir einen bioelektronischen Sensor direkt aufs Papier zeichnen.
Und wie dieser Sensor funktioniert, das berichten wir gleich. Wir gehen anschließend der Frage nach, woran es bei der internetbasierten Fahrzeugzulassung hapert und stellen das Buch der Neandertaler Unser Bruder von Sylvana Codemy und François Savatier vor. Am Mikrofon der Sendung heute Uli Blumenthal. Bleistift und Papier. Das klingt in Zeiten von Smartphone und Tablet ein wenig antiquiert. Ein Team aus den USA aber macht so preiswerte Sensoren, die sich einfach auf die Haut kleben lassen, um Vitalwerte wie Körpertemperatur und pH-Wert zu messen. Frank Kotelüschen stellt Ihnen die Einzelheiten dazu vor.
Sie stehen kurz vor dem Routineeinsatz, sogenannte intelligente Pflaster. Das sind dehnbare und biegbare Sensoren, die einfach auf die Haut geklebt werden und bestimmte Körperfunktionen überwachen, zum Beispiel wie gut eine Wunde heilt. Doch für Cheng Yan von der University of Missouri in den USA sind die bisherigen Systeme noch zu aufwendig und damit schlicht zu teuer. Der Herstellungsprozess ist ziemlich kompliziert und die Ausgangsmaterialien sind relativ teuer. Und sie bestehen aus Plastik, deshalb kann man sie nicht einfach wegschmeißen. Für Cheng Yan geht das mit dem intelligenten Pflaster auch deutlich simpler. Er greift ganz einfach zu Bleistift und Papier. Wir nehmen Papier und einen Bleistift, und zwar einen mit hohem Graphitanteil, mehr als 90%. Und damit können wir einen bioelektronischen Sensor direkt aufs Papier zeichnen. Graphit nämlich ist ein passabler Stromleiter. Und deswegen wird aus dem Bleistiftstrich auf dem Papier eine brauchbare Leiterbahn. Und werden mehrere Bleistiftstriche zu einem Muster kombiniert, lassen sich regelrechte Schaltkreise aufzeichnen. Setzt man diese Schaltkreise dann unter Strom, können sie bestimmte Funktionen übernehmen, zum Beispiel die Körpertemperatur messen. Bei Fieber ist der Stromfluss durch den Sensor anders als bei Normaltemperatur. Bisher haben wir drei verschiedene Typen entwickelt. Das erste ist ein biophysikalischer Sensor. Er kann zum Beispiel die Hauttemperatur überwachen und das EKG-Signal messen. Der zweite ist ein chemischer Sensor. Er kann den Schweiß analysieren und dadurch pH-Werte und Glukosekonzentrationen messen. Und mit dem dritten Typ lässt sich Energie gewinnen. Er nutzt die Luftfeuchtigkeit, um Strom zu erzeugen. Die per Bleistift aufs Papier gemalten Schaltkreise sind groß wie Münzen und sehen originell aus. Manche sind kunstvoll geschwungen und erinnern an Mandalas. Andere muten wie archaische Bildzeichen längst vergangener Zivilisationen an. Damit das Papier auf der Haut heftet, haben es die Fachleute mit einer Klebeschicht versehen. Eine Lösung, mit der Cheng Yan allerdings noch nicht zufrieden ist. Papier ist ziemlich hart und liegt nicht sehr bequem auf der Haut. Deshalb wollen wir mit bestimmten Chemikalien versuchen, das Papier weicher zu machen, sodass es angenehmer zu tragen ist. Ein weiteres Problem: Bislang müssen wir die Signale noch mit Drähten von den Sensoren ableiten. Das wollen wir ändern und sie komplett drahtlos machen. Sollten die Fachleute Erfolg haben, könnten die Sensoren aus Bleistift und Papier insbesondere in Regionen zum Einsatz kommen, in denen die Gesundheitssysteme knapp bei Kasse sind. So ließen sich bei Risikopatienten rund um die Uhr wichtige Vitalwerte messen, und zwar ohne großen Aufwand und mit wenig Geld. Und Cheng Yan denkt sogar noch weiter. Vielleicht können die Menschen ja irgendwann zu Hause ihren Sensor einfach selber aufmalen, je nachdem, was sie gerade brauchen.
Aufgemalte Sensoren. Frank Rotelüschen über einen einfachen bioelektronischen Sensor aus Papier und Graphit. Engpässe in den Kfz-Zulassungsstellen sorgen für wochenlange Wartezeiten bei der Zulassung von Fahrzeugen. Aber tausende Fahrzeuge stehen derzeit bei den Händlern und können nicht zugelassen werden. Und die Verbände fordern deshalb, dass das digitale Zulassungsverfahren IKFZ schnell und flächendeckend eingeführt wird. Was das eigentlich ist, darüber rede ich mit unserem IT-Experten Peter Welchering. Peter, was ist IKFZ?
Also das Kürzel steht für internetbasierte Kraftfahrzeugzulassung. Und das Projekt, das ist schon am 1. Oktober 2019 aufgesetzt worden, also gar nicht mehr so jung. Der Autobesitzer, der soll mit iKFZ bequem von zu Hause aus, vom Büro aus, sein Fahrzeug eben anmelden können oder ummelden oder eben auch abmelden, je nachdem, was so anliegt. Und der Autobesitzer, der spart sich dann in normalen Zeiten den Behördengang, wobei er dann in der Zulassungsstelle aufkreuzen muss, sich eine Nummer ziehen muss, warten muss, an den Schalter treten muss und so weiter. In Corona-Zeiten, da muss er ja zunächst mal einen Termin mit der Zulassungsstelle zusätzlich vereinbaren. Und diese Termine, die liegen bundesweit so zwischen 2 und 6 Wochen. Und so lange steht das Auto eben dann auf dem Hof und der kann nicht fahren damit. Und mit iKFZ soll das eben theoretisch bundesweit über das Online-Portal der Kommune funktionieren.
Es soll theoretisch bundesweit funktionieren. Bevor wir dazu kommen, erstmal die Frage, was brauche ich, um mein Auto online an- oder abzumelden? Und wie funktioniert das?
Also zunächst brauche ich einen Ausweis mit freigeschalteter Identitätsfunktion. Das kann ein Personalausweis sein, das kann auch ein Aufenthaltstitel sein. Ich brauche ferner ein Kartenlesegerät oder die Ausweis-App 2 auf meinem Smartphone. Und dann muss ich meine IBAN mit dabei haben, denn das Ganze kostet ja Geld. Jeder Verwaltungsakt kostet Gebühren. Und natürlich die Versicherungsbestätigung, die vorläufige und den Nachweis über die Hauptuntersuchung. Und der Autobesitzer, der meldet sich dann auf dem Online-Portal an, weist sich eben mit seiner eID-Funktion aus, also mit dem Personalausweis in der Regel, gibt dann die erforderlichen Daten eben für die Anmeldung ein, also Versicherungsbestätigung, Hauptuntersuchung, bezahlt die Gebühr und ein Sachbearbeiter der Zulassungsstelle, der prüft die Daten dann und versendet anschließend, wenn die Prüfung positiv ausgefallen ist, die Dokumente, also den Zulassungsbescheid, Zulassungsbescheinigung, Plaketten für die Kennzeichen. Wobei in einigen Fällen, da wollen die Zulassungsstellen tatsächlich, dass der Autofahrer nochmal vorbeikommt. Die wollen nämlich die Plaketten selber anbringen. Und andere Zulassungsstellen, die wollen die einfach mit rausschicken. Das soll der Autofahrer dann selber machen.
Sie haben eingangs gesagt, dieses iKFZ ist zum Beginn Oktober 2019 aufgesetzt worden. Inwieweit ist es jetzt als Zulassungsverfahren online flächendeckend in Deutschland überhaupt verfügbar?
Flächendeckend überhaupt nicht. Das soll allerdings bis Oktober der Fall sein, sagt das Bundesverkehrsministerium. Aber die sagen auch, dass die überwiegende Zahl der Zulassungsstellen schon an iKFZ angebunden sei. Wobei, wenn man mal nachfragt, gibt es dann zwei Probleme. Es gibt zum einen Zulassungsstellen, die sind tatsächlich angebunden, aber die haben dann so ihre Probleme, das Verfahren konkret einzusetzen. Und in immer noch viel zu vielen Städten, da wird dann iKFZ noch gar nicht angeboten. Also hier in Stuttgart beispielsweise, da gibt es derzeit eine Wartezeit bei der Zulassungsstelle von aktuell zum Glück nur noch 2 Wochen. Da wird über iKFZ auch diskutiert, lange schon. Aber die Stadtverwaltung, die rührt sich nicht, sondern die sagt, wir warten ab, was das Land macht. Und da dürfte dann iKFZ auch nach dem Verstreichen der Übergangsfrist im Oktober vermutlich noch nichts werden.
Und wo liegen aus Ihrer Sicht die konkreten Probleme bei der Einführung von iKFZ?
Naja, in der Unsicherheit bei vielen Verwaltungen, die wissen nicht so genau, wie sie iKFZ ganz konkret in ihrem Online-Portal aufsetzen sollen. Und da forderten tatsächlich einige Kommunen ja schon im vergangenen Jahr Unterstützung durch ihr Bundesland an. Die kam dann aber in vielen Fällen nicht. Und daraus hat sich dann so eine Art Beamten-Mikado in Sachen iKFZ entwickelt. Wer sich zuerst bewegt, der hat verloren. Der hat dann nämlich die ganze Arbeit am Hals. Also verweisen die Kommunen aufs Land und die Länder verweisen auf die Kommunen. Und dann tut sich eben nichts in Sachen iKFZ. Und an zweiter Stelle gibt es dann bei einigen kommunalen Online-Portalen auch noch massive technische Schwierigkeiten. Das fängt bei völlig veralteten Kommunikationsprotokollen an, wie so eine Uralt-Transportverschlüsselung. Das geht weiter über ungültige Zertifikate. Und das hört dann blöderweise bei fehlenden Schnittstellen noch längst nicht auf.
Eine entscheidende Frage ist ja immer, wie sicher sind solche Verfahren? Also jetzt bei der Online-Anmeldung und Abmeldung von Kfz, ist das ein Hinderungsgrund?
Manchmal auch, ja, je nachdem, welches Gerät man einsetzt. Also wenn ein Kartenlesegerät mit eigener Tastatur genutzt wird, dann ist das auf Seiten des Bürgers schon mal eine ganz gute Sicherheitsstufe. Kartenlesegeräte ohne Tastatur sind angreifbar. Und bei Smartphones mit der Ausweis-App, da haben wir ein weit geöffnetes System für alle Angreifer. Bei Android-Smartphones noch stärker als bei den iOS-Geräten von Apple. Und auf Seiten der Betreiber, da hängt es dann natürlich von der Absicherung des Portals ab. Einige kommunale Rechenzentren machen das wirklich gut, andere schludern da völlig. Und da gibt es dann beim iKFZ-Verfahren dieselben Probleme wie bei Online-Portalen insgesamt. So eine Online-Zulassung kann insgesamt abgesichert werden, aber man muss tatsächlich einiges dafür tun.
Ärger bei iKFZ. Mein Kollege Peter Welchering zur Frage, woran und wobei es mit der internetbasierten Fahrzeugzulassung in Deutschland hapert. Vielen Dank für die Informationen. Dass Hunde nicht nur ausgezeichnet riechen können, das ist klar. Sie können mit der Nase auch Wärme wahrnehmen. Das haben Forscher aus Schweden in Experimenten herausgefunden. Und eine wichtige Rolle spielte dabei, so berichtet Christine Westerhaus, der Golden Retriever von einem der beteiligten Wissenschaftler.
Kevin, komm mal her. Kevin. Setz dich mal hier. Komm.
Reagiert überhaupt nicht.
Roland Krüger ist nicht nur Tierphysiologe, sondern auch Hundebesitzer. Sein Hund Kevin hat ihn vor ein paar Jahren auf die Idee gebracht, dass Hunde ihre feine Nase möglicherweise auch als Wärmesensor benutzen.
Darauf gekommen bin ich, dadurch, dass Kevin einen Morgen zu mir kam und mich mit seiner kalten Nase berührte. Er wollte wohl irgendwie nett sein und seine Aufmerksamkeit zeigen. Und da hatte ich die Idee, Hunde haben eventuell eine Wärmewahrnehmung in der Nase. Mir hat das keine Ruhe gelassen und ich habe daraufhin Kevin genauer beobachtet und andere Hunde auch und bin immer mehr zu der Überzeugung gekommen, dass da was hinter ist. So kam das Ganze in Gang.
An der Lund-Universität in Schweden startete Krüger Verhaltensexperimente mit Kevin und anderen Hunden. In einer Arena sollten die Tiere Gegenstände unterscheiden, die exakt gleich aussahen, aber unterschiedlich warm waren. Ein Gegenstand hatte Raumtemperatur, den anderen erhitzten die Forscher auf die Körperwärme eines Säugetiers. Dabei gelang es den Hunden in den meisten Fällen, den aufgewärmten Gegenstand zu finden. Die beste Trefferquote hatte Kevin. Er lag in 80% der Versuche richtig. In einem weiteren Versuch schauten sich andere Forscher in Ungarn die Hirnaktivität der Hunde an.
Und was sie dort gemacht haben, ist, dass sie Hunde in eine Magnetröntgenröhre reingesteckt haben und ihnen dann ein Wärmesignal vorgespielt haben. Und dann mussten die Hunde dieses Wärmesignal wahrnehmen oder nicht. Und sie haben es halt im Durchschnitt recht gut geschafft, das wahrzunehmen. Durch die Magnetröntgenröhre konnten sie den Hund ja gleichzeitig röntgen sozusagen und feststellen, wo im Gehirn die Aktivität ist. Und da haben sie festgestellt, dass im somatosensorischen Kortex, also der normalerweise die Oberfläche der Haut bewacht, dass da ein Bereich aktiv wurde. Und zwar nur auf einer Seite, nur auf der linken Seite, oder war es die rechte, weiß ich gar nicht mehr genau. Nur auf einer Seite, was recht typisch ist, wenn es um höhere Aufgaben geht.
Für ihren Wärmesinn nutzen Hunde den sogenannten Nasenspiegel. Dieses auch Rhinarium genannte Areal sitzt auf der Nasenspitze und ist von zahlreichen Nerven durchzogen.
Und die Sensoren sitzen ganz außen auf der Haut drauf, also gerade eben unter der Haut. Wir haben einige davon uns angeschaut und die liegen also wirklich nur ein paar Mikrometer unter der Hautoberfläche.
Um gut riechen zu können, wäre es besser, wenn die Nase warm ist. Für die Wahrnehmung von Wärme dagegen muss der Nasenspiegel kalt sein. Das liefert einen Hinweis, dass nicht nur Hunde ihre Nase als Temperaturfühler nutzen.
Wir denken, dass alle Raubtiere diese Fähigkeit haben, weil sie haben alle eine kalte Nase. Wir haben aus jeder Familie mindestens eine Art untersucht und die haben alle kalte Nasen. Und es gibt keinen Grund, eine kalte Nase zu haben, wenn man nicht die Wärme wahrnehmen will.
Was genau die Tiere mit ihrem Wärmesensor anfangen, wissen die Forscher nicht. Roland Krüger vermutet aber, dass Hunde ihn vor allem bei der Jagd nutzen. Denn während die Augen der Vierbeiner ein Beutetier nur aus kurzer Distanz erkennen können, hat der Wärmesensor eine ganz beachtliche Reichweite, nämlich 35 Meter, sagt Krüger.
Mindestens. Ich meine, wir haben nicht die Grenze untersucht bisher. Also 40 hat ein Hund fast geschafft, aber auch nur fast. So, das ist offenbar recht anwendbar für einen Hund. Also, und was faszinierend, also beeindruckend ist, dass die Tiere offenbar diesen Sinn ständig haben und häufig benutzen und wir davon überhaupt seit 15.000 Jahren keine Ahnung hatten. Weil so lange haben wir mindestens Hunde, mindestens 15.000 Jahre und bisher war das völlig unbekannt.
Soweit Roland Krüger von der Lund-Universität in Schweden und über seinen Golden Retriever Kevin. Und Christine Westerhaus hatte ihren Beitrag über die Nase als Wärmesensor gemacht. Beim Stichwort Neandertaler denken viele weiterhin an keulenschwingende Unholde. Solche Stereotypen halten sich lange, doch sie sind, wie die meisten Vorurteile, zutiefst ungerecht, wie Michael Stang ihnen jetzt im Folgenden zeigt.
Auslese. Kompakt.
Die Geschichte der Neandertaler ist eine aus Deutschland, eigentlich. Zwar verdankt diese seit rund 30.000 Jahren ausgestorbene Menschenart ihren Namen dem Fundort nahe Düsseldorf aus dem Jahr 1856, jedoch gab es auch in Frankreich bedeutsame Skelettfunde von Homo neanderthalensis.
Das erste nahezu komplette Neandertaler-Skelett wurde 1908 in La Chapelle-en-Saint im Département Corrèze entdeckt.
Das Skelett des alten Mannes von La Chapelle-en-Saint steht symbolhaft für das soziale Wesen der Neandertaler, denn ohne die Hilfe seiner Gruppe hätte der zahnlose Greis nie ein solches Alter erreichen können. Das Buch »Der Neandertaler, unser Bruder, 300.000 Jahre Geschichte des Menschen« von Sylvana Codemy und François Savatier konzentriert sich aber nicht auf alte Neandertalerfunde. Das Duo, die Leiterin der paläoanthropologischen Forschung am CNRS und der Journalist vom Magazin Pour la Science, schafft es, die Leserinnen und Leser Stück für Stück in den Bann dieser Geschichte zu ziehen, die eben nicht nur in Deutschland und Frankreich spielt, sondern dank der frühen Wanderlust unter anderem auch in Belgien, Spanien und Israel.
Diese sporadischen Wanderungen begünstigten Begegnungen mit anderen Clans, die wir uns sicher nicht als feindselige Treffen vorstellen sollten, sondern eher als Feste des kulturellen und genetischen Austauschs.
Also keine Klischees über keulenschwingende Unholde, die zu dumm zum Überleben waren. Das Buch ist vielmehr ein biografischer Abriss über Menschen, die 250.000 Jahre lang teils widrigen Bedingungen erfolgreich getrotzt haben, bis sie plötzlich Konkurrenz bekamen.
Mit der Ankunft des Homo sapiens in Europa gab es eines Tages so viele Menschen in derselben ökologischen Nische. Und die komplexen Interaktionen, die daraus folgten, führten zum Verschwinden der demografisch fragileren Spezies. Nun ja, wenn sie denn wirklich ganz verschwunden ist.
Mit diesem Augenzwinkern und Überschriften wie sexuelle Gastfreundschaft verweisen die Autoren auf die mehrfach erfolgreiche Vermischung unserer Vorfahren mit den Neandertalern, aus der aber nur in der Kombination Neandertalerin und Sapiensmann fruchtbare Nachkommen hervorgegangen sind. Der Grund dafür, also die Genetik dahinter, wird Stück für Stück anschaulich erklärt, ähnlich wie viele aktuelle Erkenntnisse über Erfindungen wie Werkzeuge und Waffen der Neandertaler. Dazu passt auch die Überlegung, ob und wie sich diese beeindruckenden Früheuropäer ihrer Existenz bewusst waren. Keine Hypothese, sondern Fakt hingegen war der damalige fleischintensive Speiseplan der Neandertaler, der nicht nur aus Mammut und Hirsch bestand.
Funde in den Höhlen von Vanguard und von Gorham in Gibraltar verraten, dass auch gestrandete Delfine oder Seehunde von den Neandertalern verzehrt wurden.
Mit zunehmender Lektüre steigt die Sympathie für unseren ausgestorbenen Bruder Neandertaler. Denn es ist, wie es im Untertitel anklingt, die Geschichte des Menschen, nicht eines Menschen oder einer Menschenart, sondern die Neandertaler sind Teil unserer aller Geschichte. Diese haben zwar schon viele gehört, häufig hierzulande aber eben nur aus dem Blickwinkel deutscher Wissenschaftsgeschichte. In anderen Ländern werden andere Funde oder Fundstellen herangezogen. Es gibt viele eigene Sichtweisen, die immer nur ein Teil der ganzen Geschichte sind. Ein Neandertalerbuch aus Israel, dem Irak oder Kroatien, wo es ebenfalls wichtige Fundstätten gibt, würde dies vermutlich noch deutlicher aufzeigen.
Zielgruppe?
Alle, die die ereignisreiche Geschichte der Neandertaler aus teils französischer Sicht lesen wollen.
Erkenntnisgewinn?
Eine Spezies verschwindet, wenn ihr Lebensraum verschwindet. Das gilt nicht nur für Pflanzen und Insekten, sondern auch für Menschen.
Spaßfaktor?
Hoch. Vor allem dank launiger Überschriften wie Klimaanlage im Gesicht oder die Frage, wen es heute zu essen gibt.
Der Neandertaler, unser Bruder, 300.000 Jahre Geschichte des Menschen. Michael Stang über das Sachbuch von Sylvana Codemy und François Savatier aus dem Französischen von Anna und Wolf-Heinrich Leube, erschienen im CH Beck Verlag. 240 Seiten kosten 18 Euro. Und bei uns geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen. Im Studio heute Lennart Pyritz.
Die Zahl der Berichte über wiederholte Corona-Infektionen nimmt zu. Vergangene Woche hatten bereits Forschende in Hongkong, Belgien und den Niederlanden auf einzelne Reinfektionen mit SARS-CoV-2 hingewiesen. Nun gibt es auch aus den USA und Ecuador entsprechende Berichte. In einem Fall infizierte sich ein 25-jähriger Patient aus Nevada erneut, der seit längerem als genesen galt. Die zweite Erkrankung fiel dabei schwerer aus als die erste. Erbgutanalysen zeigten offenbar bei beiden Infektionen verschiedene Varianten des Virus, was gegen ein Wiederaufflammen der ersten Infektion spricht. Dies demonstriere, dass die Immunität nach einer Infektion nicht absolut und Mehrfachansteckungen möglich seien, so die Forschenden in ihrer noch nicht unabhängig geprüften Studie. Es sei aber unklar, inwieweit daraus generelle Schlussfolgerungen gezogen werden könnten. Auf einen ähnlichen Fall bei einem Ecuadorianer verwies auch das Institut für Mikrobiologie der Universität von Quito auf Twitter.
Plastikpartikel gelangen tiefer in den Boden als bislang angenommen.
Das gilt insbesondere in Flussufernähe, wo Kunststoffreste noch in mehr als 80 cm Tiefe nachgewiesen wurden. Auch im Weideland gelangten Partikel tiefer als einen halben Meter. Das berichten zwei Geografen der Universität Marburg im Fachblatt Environmental Pollution. Sie hatten in den Lahnauen in Mittelhessen insgesamt 120 Proben aus bis zu 2 Metern Tiefe genommen. Normale Ablagerungsprozesse reichen den Forschenden zufolge nicht aus, um Plastik so tief in den Boden einzubringen. Bewegungen von im Boden lebenden Tieren könnten dazu beitragen, die Kunststoffreste hinabzutransportieren. Am häufigsten wurde die Kunststoffsorte Polyethylen gefunden, das auch für Verpackungen verwendet wird. Bei Ackerland sammelt sich der Kunststoff dagegen nur wenige Handbreit unter der Oberfläche, vermutlich aufgrund des verdichteten Bodens.
In Simbabwe sind 12 Elefanten auf ungeklärte Weise gestorben.
Die Kadaver der Tiere wurden in einem Wald im Westen des afrikanischen Landes entdeckt. Das hat die Nationalparkbehörde berichtet. Um die Todesursache zu ermitteln, seien Blutproben entnommen und zur Analyse in ein Labor gebracht worden. Da die Stoßzähne der Tiere noch vorhanden waren, werde Wilderei ausgeschlossen. Ersten Tests zufolge sind sie auch nicht mit Cyanid vergiftet worden. Geier oder andere Tiere seien nicht betroffen. Man vermute derzeit eine Vergiftung durch Anthrax-Bakterien, die natürlich in der Erde vorkommen. Vor kurzem waren im Nachbarland Botswana knapp 300 Elefanten tot aufgefunden worden. Auch dort suchen Forschende noch nach den Ursachen.
Kannibalen verschonen meist ihre Verwandten.
Im Tierreich ist Kannibalismus, also das Verzehren von Artgenossen, weit verbreitet. In modernen menschlichen Gesellschaften sind kannibalische Morde dagegen extrem selten. Zwei Forschende haben Daten zu etwa 120 Kannibalen und mehr als 600 ihrer Opfer für die Zeit nach 1900 ausgewertet. Diesen Datensatz verglichen sie mit Informationen über nicht-kannibalische Morde aus FBI-Datenbanken. Die Ergebnisse haben sie jetzt im Fachjournal Frontiers in Psychology veröffentlicht. Demnach zeigen kannibalische Morde einige charakteristische Merkmale. Die Täter töten oft durch Erstechen oder Strangulieren, seltener mit Schusswaffen. Opfer sind häufig Fremde und nur selten Vertraute. Dass Kannibalen sehr viel seltener als andere Mörder Blutsverwandte töten, ist den Forschern zufolge eine Eigenheit, die auch bei kannibalischen Tieren beobachtet wurde.
Die Zahl der Brände im brasilianischen Amazonasgebiet steigt weiter an.
Allein im Bundesstaat Amazonas hat das Nationale Institut für Weltraumforschung INPI im August anhand von Satellitendaten knapp 8000 Brände registriert. Das ist der höchste Wert für diesen Monat, seit die Datenerhebung 1998 begann. In der ersten Hälfte des Jahres war die Zahl der Brände dort im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bereits um etwa die Hälfte gestiegen. Der Bundesstaat ist fast halb so groß wie Deutschland. In ihm liegt ein großer Teil des Regenwaldes der Region.
Sternzeit, 31. August. Der Sternenhimmel im September. Meteorologisch fängt schon morgen der Herbst an. Astronomisch ist es erst am 22. September soweit. Dann steht die Sonne senkrecht über dem Erdäquator und wir haben Herbsttag und Nachtgleiche. In keinem Monat nimmt die Länge des lichten Tages so sehr ab wie im September. In der Mitte Deutschlands steht die Sonne morgen noch 13,5 Stunden über dem Horizont. Zum Monatsende sind es fast 2 Stunden weniger. Nach Einbruch der Dunkelheit dominieren weiterhin Jupiter und Saturn das Himmelsgeschehen. Die beiden Gasriesen stehen tief am Südhimmel und gehen gegen Mitternacht unter. Mars steigt nun schon am frühen Abend über den Osthorizont. Er wird deutlich heller und übertrifft im Lauf des Monats sogar Jupiter. Die Venus strahlt in den Stunden vor Sonnenaufgang als Morgenstern am Osthimmel. Schon morgen erleben wir die Vollmondnacht des Monats. In der Nacht vom 5. auf den 6. September bewegt sich der Mond dann sehr dicht an Mars heran. Am Morgen des 14. rahmen die Mondsichel und die Venus den Sternhaufen Präsepe im Krebs ein. Am 25. September bietet sich abends die wohl schönste Konstellation des Monats. Der gut halb beleuchtete Mond bildet dann mit Jupiter und Saturn ein kleines Dreieck. Am Sternenhimmel dominiert abends zwar noch das mächtige Sommerdreieck, doch gegen Mitternacht nimmt das Herbstviereck des Pegasus die höchste Stellung im Süden ein. Und mit Beginn der Morgendämmerung funkeln bereits Orion und Sirius im Südosten. Auch am Himmel naht der Winter.
Wir schaffen das, so hieß es vor 5 Jahren. Aber wie hat die Integration auf dem Arbeitsmarkt funktioniert? Das ist ein Thema bei Wirtschaft und Gesellschaft 17.05 Uhr. Ein anderes sind die Corona-Überbrückungshilfen, die nur langsam fließen. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon der Sendung war heute Uli Blumenthal.